Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Heute ist Donnerstag, der 7. März. Mein Name ist Marc Evers von Euroterra Architekten Ingenieure. Ich wünsche allen Hörern von Bäcker am Morgen einen großartigen Tag und obendrauf gute Unterhaltung mit Episode 93.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Dieser Morgen steht natürlich im Zeichen von, richtig, Streik und nochmals Streik. Wir tragen die wichtigsten Infos für Sie, liebe Podcast-Freunde, zusammen, damit Sie nicht den Überblick verlieren. Außerdem, einige Lehrer in unserer Stadt sagen, wir können nicht mehr. Wir hören gleich stellvertretend bei drei Lehrern mal rein. Meine Kollegin Miriam Opresnik hat die Sorgen und Probleme der Lehrer zusammengetragen und die haben es in sich. Was noch? Wir wissen nicht so richtig, ob wir darüber lachen oder weinen sollen. In den Hamburger Ämtern und Behörden gibt es noch 447 Faxgeräte und die meisten davon stehen, na, wo stehen sie? Ich sage nur tatütata. Mein Name ist Marcel Becker und ich nutze diese Episode jetzt für eine private Botschaft. Herzliche Glückwünsche nach Berlin und zwar an meine Eltern. Die feiern heute ihren 61. Hochzeitstag. Was für eine Leistung. Euch beiden alles Glück der Erde. So, jetzt mal zurück zu unserem normalen Business. Und wir starten jetzt. Gleich mal der Blick zum Flughafen. Unser Wirtschaftsredakteur Wolfgang Horch sitzt mir gegenüber. Ich nehme an, Totentanz auf dem Flughafen, kein Take-off, sprich, da geht nix, oder Wolfgang?
Nix würde ich nicht sagen. Ein bisschen was passiert natürlich schon. Zum einen sind natürlich die Geschäfte auf und versuchen ein bisschen was zu verkaufen, denn es werden ja die ein oder anderen Passagiere doch durchaus ankommen. Denn die Landungen sind ja heute durchaus möglich. Das heißt, es werden ungefähr 140 Maschinen erwartet im Laufe des Tages. Und bis gestern Mittag hatten so ungefähr gute zwei Dutzend davon abgesagt. Also so gut 100 Flieger sollen schon landen heute in Fußbüttel.
Aber raus? Nada.
Raus geht nichts, zumindest nichts mit Passagieren. Also es wird schon die ein oder andere Maschine abheben. Das ist für die Airlines ganz wichtig, damit die Flugzeuge am nächsten Tag, also morgen, am Freitag, wieder dort stehen, wo sie stehen müssen, um ihre regulären Flugpläne abfliegen zu können. Also es streiken sehr viele momentan, aber für die Passagiere,
allerdings.
Für die Passagiere am wichtigsten ist heute der Streik der Luftsicherheitskräfte. Denn es geht halt bei den Abflügen heute gar nichts mehr. Das liegt schlichtweg daran, dass die Luftsicherheitskräfte ja dafür verantwortlich sind, dass du durch die Sicherheitskontrolle durchkommst. Und der Flughafen hat entschieden, die zentrale Sicherheitskontrolle heute zu schließen, weil sie nicht genau wissen, welche Leute kommen zum Dienst, können sie den Betrieb überhaupt aufrechterhalten. Und daher haben sie gesagt, da machen wir halt komplett dicht, sodass keine Maschinen mit Passagieren heute rausgehen können.
Ja, kann ich ja nachvollziehen. Es führt ja nur zu Chaos und zu Frust vor allem. Was ist denn aber mit der Lufthansa? Da wird auch gestreikt.
Ja, genau. Bei der Lufthansa wird auch gestreikt. Das ist
Entschuldige,
ja das Schöne. Das Bodenpersonal der Lufthansa ist zum Streik aufgerufen und die streiken sogar noch ein bisschen länger. Das heißt, wir werden bei der Lufthansa, die ja von Hamburg aus Frankfurt und München anfliegt, nicht nur heute Flugausfälle haben, sondern auch am morgigen Freitag und eventuell auch noch am Sonnabendmorgen. Denn ausgesetzt werden soll der Streik erst am Sonnabendmorgen um 7.10 Uhr.
Eieiei, ist ja noch ein bisschen hin. Eine Frage noch, Wolfgang, zum Schluss. Wir haben ja, also zumindest die Menschen, die sich nicht regelmäßig mit diesem Thema beschäftigen. Ich schätze mal, du kanntest das schon und wusstest, was da auf uns zukommt. Aber dieser Begriff Wellenstreik, müssen wir den auch für die Luftfahrt befürchten oder ist das etwas, was dem Boden vorbehalten bleibt? Wie schätzt du das ein?
Dem Boden, da würde ja auch das Bodenpersonal.
Nein, ich meinte jetzt natürlich, du weißt, was ich meine. Bus, Bahn, den ganzen Kram, dass es halt von der Fliegerei weggeht.
Ich glaube, für die Passagiere ist ja das ganz Wichtige. Wenn gestreikt wird, wann erfahre ich darüber? Das ist ja der entscheidende Punkt. Und bisher habe ich von Verdi, die ja momentan vor allem in dem Bereich tätig sind, noch nichts gehört, dass sie da jetzt kürzere Intervalle bei der Ankündigung machen müssen.
Weil das wäre ja dann in der Tat für die Passagiere genau. Wirklich überhaupt nicht mehr zu handeln.
Das wäre ein Desaster. Man muss auch sagen, das gab es in der Luftfahrt auch schon, dass plötzlich an einem Sonntagabend um 18 Uhr angekündigt wurde, auch übrigens ab morgen früh um 4 Uhr streiken wir. Und das ist natürlich wirklich ein Desaster, gerade weil der Hamburger Flughafen zum Teil ja auch Gäste bis aus Dänemark hat, die sich vielleicht gerade mit der deutschen Gewerkschaftslandschaft nicht so auskennen und wer gerade streikt.
Komisch, ja.
Das kann man ja auch verstehen irgendwo. Von daher wäre das schon schön, wenn mit großem Vorlauf mindestens 24 Stunden vorher weitere Ausstände angekündigt
werden. Aber garantieren will das wahrscheinlich im Moment keiner, weil es ist ja ein Mittel, um den Druck zu erhöhen.
Genau. Das ist natürlich für die Gewerkschaften ein nicht unerhebliches Mittel, um den Druck zu erhöhen. Genau.
Danke an Wolfgang Horch aus der Abendblatt Wirtschaftsredaktion. Das war also der fast trostlose Blick auf den Flughafen. Gehen wir zum nächsten Streik-Hotspot. Ist ja noch nicht alles. Insa Gall löst jetzt Wolfgang hier im Podcast-Studio ab. Unsere Chefin vom Ressort Landespolitik. Insa, wer streikt noch?
Ja, das ist noch nicht ausreichend, um die Hamburgerinnen und Hamburger zu nerven. Es streikt auch die S-Bahn und natürlich auch die Fernbahn, also die Deutsche Bahn, alle Fernzüge. Da gibt es ganz, ganz tolle Einschränkungen und auch bei der S-Bahn Hamburg.
So, denn, aber den Hoffnungsschimmer darf ich jetzt mal sagen, die U-Bahn fährt.
Genau, also es gab ja in der Vergangenheit auch schon den Streik der U-Bahn und Busse. Das muss man sagen, hat Hamburg auch härter getroffen, weil das wirklich ja ganz viele Bereiche betrifft. Bei der S-Bahn ist das weniger, aber diejenigen, die jetzt weit im Hamburger Westen leben und auch alle, die im Hamburger Süden leben, die bekommen das schon sehr zu spüren, weil da nämlich eben keine U-Bahn fahren, sondern S-Bahn und die fahren bis Freitag um 13 Uhr in einem maximal 20-Minuten-Takt. So denn alles gut geht.
Okay, nun wissen wir, was auf uns zukommt und womit wir uns rumschlagen müssen. Was wollen die eigentlich? Was ist denn die Forderung?
Ja, die sind ja sehr ehrgeizig. Das ist jetzt wieder von der GDL ausgerufen. Das sind die Lokführergewerkschaft.
Thema für sich.
Thema für sich, genau. Die möchten gerne eine 35-Stunden-Woche für die Beschäftigten bei vollem Lohnausgleich, wie man früher gesagt hat. Und naja, da gab es schon Verhandlungen und ich glaube, das Angebot liegt jetzt bei 37 Stunden, aber das reicht der Gewerkschaft nicht. Und es kann gut sein, dass wir uns auch auf weitere Streiks noch einstellen müssen.
Ja, habe ich eben Wolfgang ja auch schon gefragt, das schlimme Wort Wellenstreik steht ja da im Raum. Das macht dann ja dann doch schon ein bisschen Angst, weil du dich nicht mehr vorbereiten
kannst.
Das sind
Streiks, die nicht angekündigt werden, wo auch nicht klar gesagt wird, bis wann das geht. So, dann kann der Bürger und die Bürgerin auch gar nicht mehr sich überlegen, eine Reise da, bis dann und dann zu verschieben oder haben da gar keine Planungssicherheit. Das ist schon fies ein bisschen und ausdrücklich wurde auch gesagt, dass es auch die Osterfeiertage betreffen kann und das ist ja schon ein bisschen gemein.
So, das war die Rundumversorgung zum Dauerbrennerstreik. Erstmal danke an Insa Gall, Chefin von unserem Ressort Landespolitik. Und natürlich gibt's fortlaufend die entsprechende Berichterstattung auf abendblatt.de. Ansonsten an alle, die unter dem Streik leiden, haltet durch. Lehrer am Limit. Diese Headline haben Sie, liebe Podcast-Freunde, vielleicht schon auf unserer Webseite entdeckt. Naja, werden Sie sagen, das habe ich doch schon so oft gehört. Ist das denn tatsächlich so schlimm mit den Lehrern? Könnte schon sein. Unsere Chefreporterin Miriam Opresnik hat mal tief in die Lehrerschaft reingehört. Und sie ist auf drei Lehrer gestoßen, die ihr erstaunlich offen geschildert haben, wie schwer und belastend der Job als Lehrer sein kann. Und ganz deutlich gesagt, wir reden hier nicht von diesen sogenannten Mimimi-Beschwerden. Da brodelt tatsächlich was. Miriam, wie schwer war das denn, diese drei Lehrer zu finden? Oder stehen die stellvertretend für eine größere Gruppe innerhalb der Lehrerschaft?
Also generell war es sehr schwierig, tatsächlich Lehrer zu finden, die selbst anonym über das Thema sprechen wollten. Interessant ist, ich habe viele Lehrer, die ich selber noch von früher kenne, ich habe ja auch Lehramt studiert, angerufen. Habe bei ein, zwei gehabt, ich hatte die in der Leitung, die haben sofort losgeredet und waren ganz emotional. Einer hat auch sofort angefangen zu weinen. Und viele haben dann aber im Nachhinein gesagt, nee, ich möchte das doch nicht und das ist ja mein Arbeitgeber und ich komme mir jetzt schlecht vor, schlecht über meinen Arbeitgeber zu sprechen. Also ich glaube, es gibt da durchaus mehr Lehrer, die ähnlich empfinden. Nichtsdestotrotz bilden wir natürlich jetzt erstmal nur drei Lehrer ab. Die stehen wahrscheinlich stellvertretend für eine ganze Gruppe. Ich kann aber nicht sagen, ob sie jetzt für alle Lehrer in Hamburg stehen.
Was ich an deinem Artikel natürlich schon bestürzend fand, ist, wir alle neigen dazu, natürlich gern mal so einen blöden Spruch über Lehrer zu machen und dann kommt das immer mit den Ferien und genau. Ihr führt ja so ein schönes Leben. Ich glaube, Pustekuchen, das ist heute alles überhaupt nicht mehr so. Wenn du als Lehrer unterwegs bist, der Part mit den psychischen Problemen der Schüler, das hat mich doch schon ziemlich, sage ich mal, berührt. Vor allem, wenn ich lese, wie hoch der Anteil mittlerweile ist und was das für den Unterricht bedeutet und dann natürlich auch an Belastung für die Lehrer, wenn du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen könntest.
Also jetzt stellt sich mir gerade schon wieder die Nackenhaare auf, weil als diese eine Lehrerin mir erzählt hat, dass da so ein Mädchen in der zweiten Klasse vor ihr steht und dann sagt, du Frau XY, ich möchte mich am liebsten umbringen, ich will gar nicht mehr leben, ich bin nur noch traurig. Oh, da fehlen echt schon die Worte, ne? Und ich glaube, da brauchen Lehrer tatsächlich auch mehr Hilfeleistung, wie sie damit umgehen können. Ich sag mal, das Lehrersein hat sich ja in den letzten Jahren sowieso dramatisch gewandelt, angefangen von Zuwanderung über Sprachprobleme, über die ganzen Corona-Probleme. Wir wissen einfach heute, dass nach dieser Corona-Epidemie diese psychischen Probleme von Kindern gravierend zugenommen haben. Und ich glaube, wir sind noch nicht richtig darauf eingestellt. Die eine Lehrerin erzählte, sie vermuten, dass ein Kind autistisch ist und bemühen sich, den testen zu lassen, damit er eben entsprechende Hilfsleistungen bekommt, also sprich einen Schulbegleiter oder einen Sonderpädagogen. Es gibt einfach keine Termine. Und wir reden hier nicht von 3, 4, 5, 6 Monaten, was ja normal ist, sondern wir reden hier von Terminen von 1 bis 2 Jahren Wartezeit auf eine Autismustestung. Also das sind natürlich eklatante Probleme, die sich hier in unserem System auftun. Und damit meine ich nicht nur das Schulsystem.
Ja, und das laden wir natürlich dann nicht nur bei den Eltern und bei dem betroffenen Kind ab, das ist ja sowieso schon mal völlig klar, aber halt bei dem Lehrer. Und ich finde, Lehrerberuf, wenn ich mir das so überlege, wir alle versuchen ja immer zu sagen, ich lasse meine Probleme, die ich im Job habe, auch im Job und gehe nach Hause und schalte möglichst da. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man als Lehrer sowas einfach ignoriert. Wenn du über psychische Probleme von Kindern sprichst, die sich deutlich vermehrt haben, diese Probleme in diesem Bereich, welche Punkte gibt es noch, die heutzutage oder jedenfalls nach dem Feedback der 3 Lehrer, was steht heute noch im Raum, womit Lehrer zu kämpfen haben?
Genau, das sind einmal diese Depressionen einfach, die Kinder haben. Dann natürlich solche Sachen wie Lese-Rechtschreibschwäche oder auch Essstörung, was erzählt wurde, wie viele Kinder auch schon in der Grundschule so leichte Essstörungen haben. Dann natürlich Trauma, Fluchtgeschichten. Wie gesagt, öfter kam immer wieder dieses Wort Suizidgedanken, dass Kinder wirklich Suizidgedanken den Lehrern gegenüber äußern. Aber natürlich auch sowas wie ADHS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Also, das ist eine riesen Palette. Man weiß wirklich kaum, wo man da ansetzen soll. Ne? Diese Schülergruppen sind so heterogen geworden. Also es geht nicht mehr darum, dass du da einen riesen Leistungsunterschied hast, wenn es um Lesekompetenz geht oder Lese-Rechtschreibschwäche oder Mathe, sondern einfach auch was deren psychische Gesundheit angeht. Die eine Lehrerin sagte ja, früher hatte man in jeder Klasse vielleicht so 1, 2 Kinder, die auffällig waren. Sagte, heute bin ich froh, wenn ich 1, 2 Kinder habe, die normal in Anführungszeichen sind, also sprich, die keine Probleme haben, wo es wirklich nur darum geht, denen fachliche Kompetenz zu vermitteln.
Ein Zitat aus deinem Artikel, beziehungsweise von einer der betroffenen Personen, die du interviewt hast, das möchte ich einfach mal so wiedergeben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich keine Lehrerin bin, sondern Sekretärin. Spielt ja auch etwa das schlimme Wort Bürokratie eine Rolle?
Ja, total. Und da geht es wirklich um solche Sachen, die mir überhaupt nicht klar waren. Und ich glaube, da muss man auch wirklich ganz krass jetzt mal mit Vorurteilen gegenüber Lehrern aufräumen, um was die sich alles kümmern. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, dass die ihren Unterricht vorbereiten und nachbereiten. Die sitzen wirklich divers ständig in Konferenzen. Ein beliebtes Zitat aus dem Artikel ist ja auch, wir konferieren uns zu Tode. Nee, dann geht es darum, dass die irgendwelche Berichte schreiben müssen, irgendwelche Beurteilungen, dass die abends dann doch noch probieren, mit dem Psychologen der Kinder zu sprechen oder dem Therapeuten eine Rückmeldung geben oder sich darum bemühen, dass die Kinder irgendwie zur Kur fahren können. Also es war wirklich Sachen, die mir überhaupt nicht klar waren, dass die so zu diesem Job auch inzwischen mit dazugehören. Also insofern an dieser Stelle bitte von uns beiden einen riesen Respekt an alle Lehrer da draußen.
Da kann ich mich natürlich nur anschließen. Das klingt alles schon dramatisch, oder? Und ich glaube, jeder, der diese Eindrücke und Aussagen gehört hat, versteht, das kann eigentlich auf Dauer nicht gut gehen. Auch wenn wir gern mal über Lehrer lästern. Also da gehöre ich natürlich auch dazu. Wir alle wissen sehr wohl, was ihr, liebe Lehrer, täglich und aktuell leistet. Danke dafür. Und danke natürlich auch an unsere Chefreporterin Miriam Opresnik. Zack, und schon wieder ist diese Episode fast zu Ende, Episode 93 übrigens, aber am Ende möchten wir noch über eins der modernsten Kommunikationsgeräte unserer Zeit sprechen, nämlich über das Faxgerät. Sie merken schon, das klingt eher nach einem Scherz. Dachten wir auch, aber Faxgeräte sind in Hamburg einfach nicht totzukriegen. Sebastian Günther, unser Producer, hau doch bitte mal ein paar Zahlen raus. Wie viele Faxgeräte sind in unseren Ämtern und Behörden noch im Einsatz und bei wem stehen die meisten dieser Geräte denn rum?
Ja, die gesuchte Zahl 447. Genau so viele Faxgeräte hat die CDU mit einer kleinen Anfrage rausgefunden. Sind immer noch in den Hamburger Ämtern und Behörden unterwegs. Spitzenreiter, was glaubst du, wer ist
das? Ja, ich habe das vorhin am Anfang schon so leicht angeteased, sage ich jetzt mal, mit Tatütata.
Genau, in der Innenbehörde stehen immer noch 352 und 339 davon die hat die Polizei. Wir haben mal angefragt, nicht per Fax möchte ich dazu sagen, wir haben per E-Mail und per Telefon angefragt, wofür braucht ihr die eigentlich noch? Ist das wirklich noch so wichtig? Hätte ja auch sein können, dass sie uns sagen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Die Antwort war leider, nee, wir sagen euch dazu nichts, lest euch die Drucksache durch, aber die Antwort kam nicht per Fax, sondern per E-Mail. Ja. Und da habe ich mich gefragt, könnte man uns überhaupt einen Fax senden? Ich bin mal auf die auf die Spurensuche, auf Recherche gegangen im Abendblatt und habe mal geguckt. Ja, es gibt ein Faxgerät.
Ach was?
Sie können uns also nicht nur unter Bäcker am Morgen
du sagst jetzt nicht die Faxnummer.
abendblatt.de erreichen, sondern und jetzt ganz genau mitschreiben.
Bist du ein Spacken?
0405544-71808. Wem das zu schnell war, auf abendblatt.de finden Sie die Nummer. Schicken Sie uns gerne ein Fax. Wir freuen uns.
Das ist hier nur noch Comedy, oder?
Nein. Das ist sehr ernst. Denn für alle Nostalgiker, da werden ja jetzt viele sagen, oh Gott, wir brauchen das Fax für die ganzen wichtigen Behördendinge. Wir können ja mal zu unseren Nachbarn nach Niedersachsen gucken. Das wunderbare Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat sich nämlich gesagt, wer braucht denn noch Fax? Und hat die Dinger abgeschafft.
Ach was?
Und die Begründung von Carsten Mühlenmeier, der leitet das Amt, die finde ich super. Der sagt nämlich, das Fax ist eine Technik aus den 70er Jahren. Wir brauchen es nicht mehr. Und dazu kann ich nur sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich gebe zurück zu dem Moderator, der in den 70er Jahren schon etwas älter war. Marcel Becker.
Vielleicht läuft das mit dem Fax bei der Polizei aber auch unter Retro. Vielleicht kommen die demnächst mit Kutschen. Man weiß es nicht.
Ja, oder mit diesen alten Uniformen, braune Hosen, Khaki-Hemden. Oh Gott.
So, jetzt noch kompakt für Sie, liebe Podcast-Freunde, das Wichtigste vom Rest. Tut mir leid, ich muss einfach lachen bei der Geschichte. All das, was wir an News nicht ausführlich drin hatten. Danke fürs Abonnieren. Ich freue mich schon auf das erste Fax und für das tägliche Hören natürlich. Wir wissen das alles sehr zu schätzen. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling, guten Morgen. Das Treffen der Länderchefs mit Kanzler Scholz über die Flüchtlingspolitik hat zwar keine konkreten Ergebnisse gebracht, Hamburgs Bürgermeister Tschentscher ist aber zufrieden mit den Gesprächen. Die gemeinsame Linie, die schon letzten November vereinbart wurde, solle fortgesetzt werden, sagt er. Experten haben bei einer Anhörung in der Bürgerschaft teils erhebliche Bedenken gegen den MSC-Einstieg bei der Hala geäußert. Da geht es auch um die zugesicherte Mitbestimmung im Vertragsentwurf. Einige sehen aber auch Chancen für mehr Ladung und Wachstum. Die Bürgerschaft entscheidet voraussichtlich Ende Mai über den Deal. Auf der A7 zwischen dem Dreieck Nordwest und Volkspark steht in Richtung Süden die nächste 57-Stunden-Sperrung an. Von morgen Abend bis Montag früh 5 Uhr ist die Autobahn dicht. Auf dem Abschnitt wird der Asphalt neu gemacht.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.